die Kirchenräte begrüßen die Gemeinde und alle Gäste mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Abendmahlsgottesdienst heute wird geleitet von Pastor Dieter Wegers aus Feldhausen. An der Orgel begleitet uns Lore Wortel. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch meinerseits wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf und dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Beginnen wir diesen Gottesdienst mit einem persönlichen stillen Gebet vor Gott. Wir bekennen, dass unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Meine Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Singen wir von Lied 454, die Strophen 1 bis 6.
Thank you.
So lass uns miteinander beten. Dreieiniger Gott, dass deine Güte und Treue jeden Morgen wieder neu sind, das brauchen wir. Wir brauchen es, weil wir die Sonne nicht aufgehen lassen können. Wir brauchen es, weil wir die Luft zum Atmen nicht machen können. Wir brauchen es, weil wir unser Herz nicht mit Fröhlichkeit einfach impfen können. Es muss uns immer wieder geschenkt werden. Deine Güte und Treue sind jeden Morgen neu. Wir brauchen es, weil wir uns manchmal verrennen. Wir verrennen uns manchmal in irgendwelchen Gedanken und Ideen, die doch falsch sind. Manchmal verrennen wir uns in dem, was wir meinen, was richtig und falsch ist. Und dann klappt es nicht. Und dann liegen wir falsch. Manchmal verrennen wir uns, weil wir gefangen sind. Manchmal in Angst, manchmal im Egoismus. Manchmal schlägt so in unserem Kopf etwas herum, das uns sagen will, dass wir unbedingt für dies und jenes sorgen müssen, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass es uns gut geht, und dann vergessen wir den Nächsten. Gott, wir verrennen uns, weil wir manchmal meinen, ohne dich klarzukommen, und das funktioniert nicht. Denn ohne dich, wer sind wir? Deine Güte und Treue sind jeden Tag neu. Wir brauchen es, weil wir manchmal auch am Boden sind. Weil das Leben so spielt, wie es spielt. Und manchmal ist das ganz schön schwer. Manche Krankheit, manche Aussicht, die einfach fehlt. Manchmal ist es die Angst vor dem Morgen. Herr, unser Gott, wir sind hier. Und du willst uns aufatmen lassen. Und so bitten wir dich, vergib unsere Schuld. Erbarme dich über uns. Und lass uns immer wieder neu erkennen, dass wir deine Kinder sind. So segne uns. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir fallen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir hören als Weisung aus Markus 8, die Verse 34 bis 37 aus der Zürcher Bibel. Markus 8, Vers 34 bis 37. Danach singen wir vom Psalm 1, Strophen 1 und 2.
Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich. Und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Was hätte ein Mensch denn zu geben als Gegenwert für sein Leben?
Thank you.
Lasst uns beten und Gott um seinen Geist bitten. Treuer Gott und Vater, was tun wir Menschen nicht alles, damit unser Leben irgendwie festen Grund bekommt? Wir bemühen uns, lernen in der Schule, wir arbeiten, wir sorgen für uns und für unsere Familie. Was tun wir nicht alles, um in uns selbst stabil zu sein? Manche besuchen Kurse, Selbstoptimierungskurse, um weiterzukommen. Manches davon mag gut sein, aber Gott, die innere Sicherheit und den Trost und den festen Boden unter den Füßen, den können wir uns nicht selbst machen. Der muss uns geschenkt werden von dir. Dass unser Herz all das versteht und davon geprägt wird, dass du da bist und unserem Leben Zukunft gibst. Dass du da bist, uns willst, uns magst. Dafür brauchen wir deinen Geist. Und so bitten wir dich um deine Nähe. Komm in unser Herz. Sprich du in uns hinein, damit wir verstehen, was du, Gott, mit uns vorhast und was wir tun sollen. So segne uns in diesem Gottesdienst. Amen. Als Lesung hören wir Psalm 90 aus der Basisbibel und singen danach aus dem Liederheft, lass dich hören, Nummer 10, die Strophen 1 und 4. Und anschließend gehen dann die Kinder in den Kindergottesdienst, habe ich hier stehen, so ist das wohl.
Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, ein Versteck, ein Zufluchtsort bist du für uns gewesen, von Generation zu Generation. Die Berge waren nicht geboren, die ganze Welt lag in Geburtswehen. Da bist du, Gott, schon da gewesen, vom ersten Anfang bis in alle Zukunft. Du bringst die Menschen zurück zum Staub. Andere rufst du ins Leben und sprichst, kommt zur Welt, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre vergehen vor deinen Augen, als wäre es gestern gewesen. Sie gehen so schnell vorbei wie eine Nachtwache. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie vergehen wie der Schlaf. Sie sind nichts weiter als Gras, das am Morgen zu wachsen beginnt. Am Morgen blüht es und wächst hoch, am Abend wird es geschnitten und welkt. Ja, durch deinen Zorn schwand unsere Lebenskraft, deine Wut ließ uns zu Tode erschrecken. Du hast dir unsere Vergehen vorgenommen und was wir vor dir verbergen wollten, hast du ins Licht deines Angesichts gestellt. Ja, unsere Lebenszeit verging durch deinen Zorn. Wir verbrachten unsere Jahre wie ein Seufzer. Unser Leben dauert etwa 70 Jahre und wenn wir bei Kräften sind, auch 80 Jahre. Das meiste daran ist nur Arbeit und vergebliche Mühe. Schnell ist es vorüber, im Flug sind wir dahin. Wer weiß schon, wie mächtig dein Zorn ist und wer kann ermessen, wie wütend du bist? Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange willst du noch zornig sein? Hab Mitleid mit deinen Knechten. Schenk uns doch schon am Morgen die ganze Fülle deiner Güte. So wollen wir jubeln und uns freuen alle Tage unseres Lebens. Mach uns so viele Tage wieder froh, wie du uns zuvor niedergedrückt hast. Schenke uns so viele gute Jahre, wie wir zuvor Unglück erfahren haben. Zeig an deinen Knechten deine Macht und an ihren Kindern deine Herrlichkeit. So soll sich an uns erweisen, wie freundlich der Herr ist, unser Gott. Lass das Werk unserer Hände gelingen. Ja, das Werk unserer Hände, lass es gelingen.
Text für die Predigt finden wir in Philipper 3, Vers 4b bis 14. Ich lese nach der Zürcher Bibel. Paulus schreibt dann: Wenn irgendein anderer sich berechtigt fühlen könnte, auf das Fleisch zu vertrauen, also auf das eigene Vermögen und Können und Tun, dann ich erst recht. Ich wurde am 8. Tag beschnitten, bin ein Angehöriger des Volkes Israel aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz angeht, ein Pharisäer. Was den Eifer angeht, ein Verfolger der Gemeinde. Was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz gilt, einer ohne Fehl und Tadel. Aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde und ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne und in ihm meine Heimat finde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, in der Hoffnung zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach. Und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. Eins aber tue ich, was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Liebe Gemeinde, ich strecke mich nach dem Ziel. Olympia liegt gerade hinter uns, ist glaube ich schon vorbei. Ich habe ich gar nicht mitgekriegt. Vorbei? Oder läuft noch? Oh, egal. Ihr wisst es auch nicht. Also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, fand ich schon interessant. So ab und zu mal in den Nachrichten kam ja mal was. Ziele kennen wir, aber nicht nur im Sport. Ziele kennen wir auch in unserem Leben. Was ist dein Ziel, kann man fragen. Man kann auch sagen, was ist dir wichtig? Auf einer der letzten Sommerfreizeiten kam ein Jugendlicher, der hatte wohl noch die Vergabe der Schulnoten im Kopf. Und er sagte, ich kenne einen, der heult schon, wenn er eine 2 kriegt und eben keine 1 bekommen hat. Da wird schon deutlich, was dem wichtig ist. Was ist dir wichtig? Sicherheit, Frieden, Ansehen, erträgliches Auskommen, Familie, Freunde, Gesundheit. Was trägt dich? Wer trägt dich? Oftmals merken wir es ja erst, wenn das, was uns so wichtig ist, bedroht ist oder vielleicht verloren ist. Man kann also auch fragen, wann oder worum heulst du, um im Sprachspiel der Jugendlichen zu bleiben? Der andere Mensch? Meine Gesundheit? Meine Bewegungsfreiheit? Mein Erfolg? Wann heulst du? Der Ausdruck heulen hat dabei den Unterton, dass man eigentlich nicht heulen sollte, aber da würde ich kräftig widersprechen wollen. Wenn dir zum Heulen ist, dann tu's. Es macht dir deutlich, was dir wichtig ist, was bedroht ist oder vielleicht schon weg ist. Und schon mancher, der durch das Heulen, bei dem man durch eine tiefe Leere hindurchgeht, doch wieder neuen Boden gefunden hat. Also heul ruhig. Ich strecke mich aus nach dem Ziel. Das Stichwort vom Laufen mit dem Siegespreis als Ziel, es ist ja bildlich gemeint. Wenn man mal länger darüber nachdenkt, wird deutlich, dass das durchaus ein Bild für unser Leben sein kann. Wie sehr wir darauf ausgerichtet sind, Ziellinien zu durchlaufen, etwas geschafft zu haben. Jetzt haben wir diese Woche wieder geschafft, am Wochenende. Ja, aber dann kommt morgen schon wieder die neue Woche mit ihren Herausforderungen, neue Ziellinien. Das neue Schulhalbjahr ist noch gar nicht so alt. Und es muss geschafft werden, mitsamt allen Klassenarbeiten und Prüfungen. Bei der Arbeit und im Privaten kennen wir das auch. Jeder von uns hat irgendwelche Ziellinien im Blick. Durchhalten bis zum nächsten Urlaub. Wieder gesund werden. Oder wenigstens eine Therapie abgeschlossen haben. den Ausbildungsabschluss, Saisonende, vielleicht mit der Meisterschaft, Hochzeit oder Rente. Das Blöde ist, das mit den Ziellinien hört nicht auf. Wenn wir eine Ziellinie erreicht haben, mag es eine kurze Verschnaufpause geben. Wir feiern vielleicht mal, sollten wir machen. Aber wir wissen auch sehr gut, dass danach die nächste Ziellinie auf uns wartet. Die nächste Ziellinie, die wieder erreicht werden muss. Und manche alte Menschen haben manchmal keine Lust mehr, Ziellinien vor sich zu haben und sich wieder aufzumachen. Zugleich für andere sind diese Ziele nicht Belastung. Für manche sind das Ansporn, Motivation, geben Sinn und Perspektive. Aber es bleibt immer die Frage, was haben wir dann und was kommt danach? Für Hochleistungssportler oder auch berühmte Künstler, Stars der Musikszene oder aus der Filmszene, ist das ein echtes Thema. Neulich war auch so eine Leichtathletin, 3000 Meter Lauf, und die hat zum dritten Mal, ich habe den Namen vergessen, zum dritten Mal die Olympia, die Goldmedaille gewonnen. Die sagte, beim ersten Mal geht das noch. Aber sich dann nochmal aufraffen, alles zu geben, um dann nochmal wieder eine Goldmedaille zu holen oder dann vielleicht nochmal, das ist Wahnsinn. Die Motivation immer wieder aufrechtzuerhalten, kämpfen zu müssen, immer wieder daran arbeiten zu müssen, immer wieder neue Ziele mit aller Kraft angehen zu können, unglaublich schwer. Aber das geht nicht nur denen so. Diese Erfahrungen kennen viele von uns. Es sind Forderungen, Anforderungen im Beruf, Familie, Schule, Freizeit. Ja, auch die Freizeit kann zum Stress werden. Was man nicht alles erleben muss, was man nicht alles machen muss, wo man dabei sein muss. Wenn wir das mal geschafft haben, wenn wir das mal geschafft haben, oder auch anders, die Leere, die Einsamkeit, die Langeweile, die bis zum nächsten Lichtpunkt überstanden werden muss. Vielleicht haben manche nachgedacht im Sommer, haben Revue passieren lassen, was sie so machen, was sie erlebt haben, wie ihr Leben so aussieht. Manche sprechen, wenn sie im Rückblick sind, auch von so einem Hamsterrad. Und die Frage ist dann eben auch, warum? Warum dieses Hamsterrad? Warum stecken wir da drin und machen immer weiter? Und wofür? Haben wir das bis zu Ende gedacht? Geht es denn wirklich immer nur darum, die nächste Ziellinie zu erreichen und das Ziel, wann zerreißen zu können? Vielleicht hat uns der Urlaub geholfen, nun wieder mit mehr Energie die nächste Etappe, das nächste Schuljahr, den Arbeitsauftakt anzugehen. Ja, das wäre gut, dafür soll Urlaub auch sein. Aber geht es dann wieder zurück ins Hamsterrad? Und dann ist alles wieder wie vorher? Kann es denn nicht auch anders? Dieser Text heute lädt dazu ein, nochmal ganz anders zu fragen. Was machen wir da überhaupt? Wir wissen doch, dass nach jeder nächsten Ziellinie wieder eine kommt. Schulabschluss, Berufsausbildung, Familie, Haus, vielleicht Großeltern werden, Rente. Und irgendwann kommt dann die letzte Ziellinie unseres irdischen Lebens. Wenn die nicht schon viel früher kommt. Und dann gibt es keine mehr für uns. Was dann? Das Leben muss doch mehr sein. Und das nicht nur am Ende, sondern auch schon mittendrin. Das Leben muss doch mehr sein. Wenn wir mit voller Kraft oder vielleicht auch von einer Ziellinie zur nächsten laufen, was ist denn das? Dieser Text lädt ein, nochmal anders zu fragen. Paulus hier in Vers 14, ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Himmlische Berufung, Christus. Was alles mitschwingt, ist Gott, Glaube, Kirche. Eine berechtigte Frage ist jetzt, müssen wir denn jetzt ins religiöse Hamsterrad und tauschen somit nur das eine mit dem anderen aus? Also Glaube, zur Kirche gehen, beten, singen, Konfa, Gruppen, Kreise, kirchliche Beiträge, Kollekten. Soll das die befreiende Botschaft des heutigen Tages sein? Für den kirchlichen Betrieb wäre das alles super. Und der Pastor könnte sich rühmen, was in seiner Gemeinde alles los ist. Guckt mal, was hier alles passiert. Interessanterweise steht in der Bibel genau nein. So nicht. Völlig falsch verstanden. Paulus sagt, das alles sehe ich als Verlust. Es ist mir nichts wert. Und er setzt noch einen drauf, ich betrachte es als Dreck. All mein religiöses Engagement, es ist nichts. Und er kann was vorweisen, dieser Paulus, sehr konform mit allem aufgewachsen, was so dran war. Religiöse Sozialisation vom Feinsten. Paulus, ich habe das angenommen, habe es getan, habe mich voll reingehängt, total und buchstäblich an das Gesetz gehalten, voller Eifer gegen alles, was dem widerspricht, ohne Fehl und Tadel. Und vielleicht gemerkt, dass auch diese Ziellinie der annähernden religiösen Vollkommenheit danach wieder so eine Leere und so ein Loch entstehen lässt, aus dem man selbst mit religiöser Höchstanstrengung nicht herauskommt. Und ich habe kapiert, dass ich nicht auf mich und meine Anstrengung und meine Ziellinien bauen kann. Damit bekomme ich nicht das, was ich eigentlich brauche. Wenn ich nur das eine habe, dass ich gesehen bin. Das eine habe, dass ich gesehen bin, dass ich gefunden bin, dass ich ich sein kann, dass ich versagen darf, dass mir vergeben wird und dass ich anders sein kann, dass ich ein Mensch sein darf, dass ich gehalten bin, einfach so. Um nichts anderes geht es, wenn Paulus schreibt, Christus will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinem Leiden, wenn ich gleichgestellt werde seinem Tod in der Hoffnung zu der Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nochmal, wenn ich nur das eine habe, dass ich gesehen bin, dass ich gefunden bin, dass ich ich sein kann, dass ich versagen darf, dass mir vergeben wird, dass ich anders sein darf, dass ich ein Mensch sein darf, dass ich gehalten bin, eben in diesem Leben und darüber hinaus. Ehrlicherweise macht Paulus dann aber auch deutlich, dass er darin nicht perfekt ist. Er hat es nicht ergriffen. Und letztlich wird ja auch deutlich, dass er es ja gar nicht ergreifen kann. Das Zielband kann man so nicht erreichen, wie man andere Ziellinien überschreitet. Dieses Ziel wird dir geschenkt. Und allein darauf kommt es an, dass dieses Geschenk bei mir ankommt. Dafür muss ich alles tun, dass du dich offen hältst für das, was Gott in und mit Christus dir geschenkt hat. Und darauf sollst du all deine Kraft verwenden, auf das Empfangen. Wie geht das? Das geht nicht als Eremit im Wald, das denkt man manchmal. Ich muss sozusagen mich völlig zurückziehen, das ist wohl mal gut, mit sich zurückziehen, also ich weiß nicht grundsätzlich. Aber der Eremit im Wald, ich glaube nicht, dass der christlicher lebt, als wenn wir mitten im Leben stehen. Es muss auch nicht die Nonne im Kloster sein, jedenfalls für die meisten Menschen nicht. Und jetzt wird es durchaus ein bisschen vielleicht kompliziert, ich versuche das deutlich zu machen. Die Ahnung, dass ich geschenkt bin und gesehen werde, geht nur, wenn du zugleich mitten im Leben stehst. Wenn du deine Arbeit tust. Wenn du lernst. Das funktioniert nur, wenn du dich um den Nächsten, insbesondere um die Schwachen, bemühst. Indem du Zeiten offen hältst, um alleine oder in der Gemeinschaft mit anderen dich bewusst auf Gott auszurichten. Im Alltag. In deinem Tun und Lassen, in deinen Bemühungen, darin finden, was du selber nicht machen kannst. So verzwickt ist das. Ich mache etwas und zugleich bin ich darauf angewiesen und bin offen für das, was ich bekomme und nicht machen kann. Du sollst dein Leben mit all deinen Herausforderungen leben, aber nur, wenn du den geschenkten Halt als grundlegendes, entscheidendes Ziel erkennst. Nur dann sind dann auch all deine Anstrengungen keine endlose Reihe von Zielen, die du durchlaufen musst. Und dabei bleibt doch letztlich nichts Bleibendes in deinen Händen. Psalm 90 ist ein super Psalm, der passt dir sehr gut. Unser Tun und Lassen auf dem Boden dessen, was Gott an dir tut, an uns tut. Mit dieser Haltung wirst du auch besser unterscheiden können zwischen dem, was wichtig und was unwichtig ist. Das ist eine Erfahrung, die manche machen, wenn sie mit schwerer Krankheit oder großen Verlust konfrontiert werden. Mann, ey, jetzt sehe ich das Leben anders. Und dann merkt man, was doch eigentlich so unwichtig ist, wo es doch viel mehr drauf ankommt. Markus 8, denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben, Luther übersetzt, an seiner Seele. Kein Hamsterrad, in dem ich das Gefühl habe, dass das Leben nicht weitergeht, wenn ich nicht immer weiterlaufe. Die Seele muss gehalten sein. So heißt es also, voll leben und zugleich ganz auf das geschenkte Leben vertrauen. Ganz auf das Leben setzen und zugleich mit allen Zügen dich ins Leben werfen. Mit dieser geschenkten Basis erhalte ich eine unglaubliche Freiheit gegenüber allem anderen, was mir in diesem Leben so wichtig ist. Die es mir aber auch erlaubt, mich voll reinzuhängen. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, ja, ihr sollt lernen. Ihr sollt euch anstrengen. Aber glaubt bitte nicht, dass Schule und schulischer Erfolg der alles entscheidende Schlüssel zum Leben sind. Das sind sie nicht. Und gut, wenn man Eltern hat, die einem sagen, wir lieben dich und nicht deine Noten. Und wenn es eben nicht so klappt, ist dein Leben nicht vertan. Aber indem du deine Fähigkeiten ausbaust, erweiterst und für dich und für andere nutzt und darin immer wieder auch scheiterst, können sich Wege öffnen, um das zu bekommen, was alles trägt. Zu bekommen, was dich und was das Leben und die Welt trägt. Und dass du aus dieser tiefen Ahnung lebst, dass egal was kommt, dieser Gott es unglaublicherweise gut mit dir meint. Liebe Leute, die ihr arbeiten müsst, ja, ihr sollt verlässlich sein, euch bemühen. Ihr sollt eure Arbeit gut tun. Aber glaubt nicht, dass ihr mit eurer Arbeit und eurem Geld euer Leben absichern könnt und vielleicht die ewige Grundlage für euch schaffen könnt. Manche Menschen pochen so auf ihr Leben und sagen, habe ich alles gemacht, habe ich alles angehäuft, jetzt ist gut. Funktioniert nicht. Das ist auch nur eine Ziellinie, hinter der noch tausend andere erscheinen, was euch keine Ruhe lässt. Und zugleich, ja, lebt und arbeitet. Gestaltet die Welt, denn es ist möglich, in eurer Arbeit, in euren Erfolgen und in euren Misserfolgen, in eurem Arbeiten und Verschenken eine Tiefe zu finden, die man sich nicht erarbeiten kann, sondern die nur von Gott geschenkt wird. Liebe Leute, die euch bemüht, nett und gut mit anderen umzugehen, macht das bitte weiter. Das ist gut. Aber glaubt nicht, dass die offensichtliche Meinung anderer und von euch selbst, dass ihr doch ein gutes und ordentliches Leben führt oder geführt habt, dass euch das irgendwie retten wird. Genauso wenig, wie das Versagen euch nur nackt und beschämt dastehen lässt. Und so dürfen wir uns engagieren und wir dürfen auch mal daneben treten. Gott hält uns und geht weiter mit uns. Ich kann weitermachen. Alle, die besonders auf ihre Gesundheit achten, macht das. Wir wissen gut, was unserem Körper und unserem Geist gut tut. Macht das, aber glaubt nicht das. Ihr wisst die Fortsetzung. Liebe Gemeindeglieder und liebe Glaubende, ja, natürlich lade ich zum Gottesdienstbesuch ein. Das ist gut für euch und für andere. Beten, in der Bibel lesen, das Ganze umsetzen. Aber glaubt doch nicht, dass ihr mit eurem Tun, eurer Frömmigkeit den Himmel erreichen könnt. Hochleistungschristentum ist nicht im Sinne des Paulus.